Ja, schön, das Haus Gottes so gut gefüllt zu sehen. Und wir haben ja schon einleitende Worte gehört zu diesem besonderen Gottesdienst, was die Taufe angeht. Wir haben in dieser Woche ja eine gute Zeit miteinander verbracht. Die Täuflinge in dem Seminar über die Taufe haben tief hineingeschaut in das Wort Gottes, hatten dann auch das Willkommensseminar. Da waren noch ein paar andere dabei, die schon biblisch wassergetauft sind. In unserem Sinne, wie wir das verstehen, und die aber auch Mitglieder werden, das erleben wir dann in der Mitgliederversammlung am Mittwoch. Ja, Jesus macht alles neu. Es gibt Leute, die das glauben. Ich auch. Jesus macht alles neu und so Extremaussagen bin ich immer vorsichtig, so alles neu. Aber bei Jesus trifft das zu und ihn wollen wir auch heute ehren und ihn wollen wir feiern. Wir haben schon damit angefangen. Ich wünsche mir auch, dass diese Predigt, dass sein Wort gut in den Mittelpunkt kommt, sodass Jesus heute geehrt wird als der, der das alles vorbereitet hat, durchgeführt hat, zubereitet hat für uns und für jeden Menschen hineinzukommen in das Neue. Ja, ich warte noch, dass die Technik das vorne hinkriegt. Die Präsentation, ich weiß nicht, ob ihr, muss ich noch was anders machen? Bitte? Ist noch nichts angekommen? Okay, dann kommt es jetzt gleich an. Es war schon angekommen, aber es ist irgendwie wieder rausgegangen. Ja. Okay, und jetzt so, und jetzt haben wir es, yes. Jesus macht alles neu. Warum muss Jesus überhaupt alles neu machen? Naja, ich will natürlich jetzt nicht die ganze Heilsgeschichte, nicht bei Adam und Eva anfangen. Doch, ich fange kurz bei Adam und Eva an, anders geht das nicht. Das ist aber auch so, dass wir Menschen das oft vergessen. Es gibt ja oft so Vorwürfe an Gott oder an die Kirche. Ja, so, ja boah, wie ist denn das und ist Gott jetzt hart oder nicht? Oder wie ist denn das, kommen denn alle Menschen in den Himmel? Oft wird vergessen, dass wir Menschen, darf ich dich mit einbeziehen, geht das, dass du sagst, okay, Adam und Eva haben das gemacht, aber ich auch irgendwie, also wir haben es ja kaputt gemacht, ja, also wir haben ja Gott den Rücken gekehrt, wir haben ja gesagt, du sollst nicht Chef über uns sein, du sollst nicht bestimmen, du sollst nicht unser Gott sein, vor dem wir uns beugen und anbeten, also so das ist ja das Urproblem, also wir haben es verursacht. Aber Gott hatte einen Plan schon von Anfang an und er hat gesagt, meine Menschen, meine Geschöpfe, die will ich haben, mit denen will ich Kontakt haben, von Herz zu Herz. Und deswegen lief schon direkt am Anfang, Gott war schon vorbereitet, als wir Menschen das falsch gemacht haben durch Sünde, Fehlverhalten, Gott nicht ehren, ihm nicht danken, Menschen nicht so behandeln, wie es sich eigentlich gebührt. Wir spüren oft und wissen oft, wie man Menschen behandeln sollte. Wir spüren das ganz besonders dann, wenn wir nicht gut behandelt werden. Ja? Ist das so? Dann spüren wir das immer ganz genau, ne, was falsch ist. Dann wissen wir, boah, der war so hart zu mir und der hat nicht Danke gesagt und der hat den Termin nicht eingehalten und der hat hinterm Rücken schlecht über mich geredet. So, da spüren wir sofort, was schlecht ist. Wir dürfen auch sagen, was böse ist. Das wissen wir. Die Kunst ist natürlich, dass wir irgendwo zu dem Punkt der Selbsterkenntnis kommen und sagen, oh, das habe ich aber auch schon mal gemacht. Ja. Und das nennt die Bibel Sünde. Das nennt die Bibel Sünde. Das ist nicht gut, das ist nicht richtig. Das ist nicht, wie Gott sich das gedacht hat, wie wir Menschen miteinander umgehen sollten, auch mit ihm umgehen sollten. Und deswegen hatte Gott einen Plan. Ja, er ist immer vorbereitet. Ja, er schreibt seine Geschichte. Und er bringt sie am Ende auch zu dem Ergebnis, das er haben will. Das ist für unsere Gedanken nicht so leicht zu verstehen, denn wir haben ja einen freien Willen, aber Gott wird es schaffen, weil Gott ist nicht ein Mensch. Gott ist viel, viel größer. Er ist viel, viel mächtiger und er bringt Dinge dahin, wo er das Heil haben will. Jesus macht alles neu. So, das war ja der Plan. Ich stelle mir das immer so ungefähr so vor, es war ja die Dreieinigkeit, die gesagt hat, wir wollen Menschen haben, so zum Gegenüber. Und ich glaube, es war auch die Dreieinigkeit, die diesen Plan dann in Gang gesetzt hat, um uns wieder zu retten. Und der Plan war eben, dass der Sohn, dass Jesus auf diese Erde kommt. Und wir schauen jetzt mal rein in einen Text aus Matthäus 3. Hier geht es natürlich um Taufe. Und in Matthäus 3 heißt es, auch Jesus kam aus Galiläa an den Jordan zu Johannes. Das ist Johannes der Täufer. um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes wehrte sich entschieden dagegen. Ich hätte es nötig, mich von dir taufen zu lassen und du kommst zu mir? Aber Jesus gab ihm zur Antwort, lass es für diesmal geschehen, es ist richtig so. Denn wir sollen alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Da willigte Johannes ein. In dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Nun, diese Begebenheit war wirklich in mehrerlei Hinsicht außergewöhnlich. Johannes der Täufer ist der Cousin von Jesus. Also die sind verwandt. Beide sind auf außerordentliche Art und Weise zur Welt gekommen. Wobei natürlich nur Jesus von einer Jungfrau geboren wurde. Aber bei beiden gibt es Berichte in der Bibel, wie das mit der Geburt war. Außerordentlich. Ein Einblick in die Geschichte Gottes, in den Plan Gottes. Und Johannes der Täufer, man kann sagen, er ist eigentlich so der letzte Prophet im Sinne des Alten Testamentes. Ja, so ein richtiger Prophet. Ja. Also so ein Prophet muss man sich so vorstellen, das ist nicht unbedingt ein Seelsorger. Ja. Also ein Seelsorger, der sitzt mit dir ganz in Ruhe, der hört gut zu, der bringt dir viel Wertschätzung und Annahme, Empathie nennt man das ja auch heute, viel Verständnis, der hört ganz viel zu, gibt dir ganz viel Liebe und Wärme so, und sollte dann auch irgendwann natürlich helfen. Die Propheten, also indem er auch die Wahrheit bringt, sollte er helfen. Die Propheten, die fangen immer eher sofort mit der Wahrheit an. Ja? Die Wahrheit. So, die Wahrheit. Und übrigens, die Wahrheit ist ganz wichtig. Für uns ist ja oft so der Gedanke, ja, die Liebe, aber auch die Wahrheit. So, bei Gott ist das komplett vereint, ist das perfekt. Bei Jesus ist es auch komplett vereint. Wir als Menschen, wir machen da oft so eine kleine Unterscheidung. Dann sagen wir, wenn jemand uns so richtig mal die Wahrheit sagt, also eine Korrektur, ja, dann, oh, das habe ich jetzt lieblos erlebt. Ja. So, ja, okay, das hat sich vielleicht so angefühlt, das verstehe ich schon, das kenne ich auch. Aber wir müssen verstehen, dass neben der Liebe brauchen wir auch die Wahrheit. Weil die Wahrheit ist es, die frei macht. Ja, die Wahrheit muss dazukommen. Und deswegen tiefe Liebe beinhaltet auch beides. Diese unglaublich starke Annahme und Wertschätzung, aber dann auch die Wahrheit, weil die Wahrheit macht frei. So, die Propheten, die haben immer die Wahrheit gesprochen. Die haben das ja nicht gesagt, weil sie Spaß dazu hatten oder weil sie Leute irgendwie ärgern wollten oder so, obwohl sie wussten, dass es einen Ärger auslöst im Regelfall, weil wer lässt sich schon gerne sagen, dass etwas nicht stimmt mit ihm. Und Johannes der Täufer war so einer. Ja. Und Johannes der Täufer hatte diesen Auftrag von Gott, die Wahrheit zu sagen, seinen Zeitgenossen damals, seinem Volk, den Juden damals. Er hatte diesen Auftrag. Warum? Ja, nicht weil Gott irgendwie gerade mal schlechte Laune hatte oder einfach so eine Wutanwallung, sondern weil vieles nicht stimmte. Gott hatte ja sein Volk erwählt, das Volk der Juden. Er hat es erwählt, er hat es durchgetragen, er hat immer wieder Menschen geschickt, die die Wahrheit brachten, wenn sie nicht ihren Teil erfüllt haben, der zu dem Bund mit Gott nun mal gehörte. Das sind die Propheten und so war es auch Johannes der Täufer. Und Johannes der Täufer, er hat intensiv mit Gott gelebt und er hatte einen Einblick, den viele seiner Zeitgenossen nicht hatten. Er durfte schon begreifen, weil Gott ihm dieses Licht gegeben hat in seinem Herzen. Er hat schon begriffen, dieser Jesus, das ist nicht einfach nur ein Mensch. Dieser Jesus ist der Messias. Das ist der Messias. Der Messias ist der Retter. Der Retter ist der, den Gott schickt, um die Menschheit zu retten und zu erlösen. Und zuerst die Juden und dann die ganze Welt. Und das durfte Johannes schon begreifen. Und das ist der Hintergrund, warum er hier ein ganz großes Problem hat, warum er mit Jesus diskutiert und sagt, warte mal Jesus, das kann nicht sein. Er wusste, es ist der Messias. Der Messias, der Sohn Gottes. Ja, der Gesalbte von Gott, der Sohn Gottes. Und der ist jetzt da. Und deswegen sagt er, warte mal, kannst du mich taufen? Du bist viel größer, du bist viel mächtiger, du bist Gott, du bist der Erlöser. Das war seine innere Not. Ich glaube, er wollte ihm gar nicht widersprechen. Er hatte einen ganz tiefen Respekt gegenüber Jesus. Und dann geht Jesus auch darauf ein, ich finde das immer großartig bei Jesus, er geht darauf ein, er sagt, lass es für diesmal geschehen. Es ist richtig so. Wir sollen alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Ich glaube übrigens, dass das wir mehr die Dreieinigkeit betrifft. Also nicht so, hey Johannes und komm, wir beide, wir wollen mal alle Gerechtigkeit erfüllen. Natürlich sollte Johannes auch seinen Part da drin tun, was er dann getan hat. Aber ich glaube, es ist eher hier so die Dreieinigkeit. Also, aber es ist nicht wichtig, wenn du das anders glaubst. Lass es für diesmal geschehen. Lass es für diesmal geschehen. Mach mit. Ich finde, da ist sowas auch noch eine ganz, ganz tiefe Wahrheit drin. Also der Glaube, unser christlicher Glaube hat ganz viel damit zu tun, dass wir Fragen stellen dürfen, dass wir forschen dürfen, dass Dinge, die wir nicht verstehen, dass wir das erklärt haben wollen. Aber es gibt manchmal auch so, am letzten gibt es irgendwann einen Punkt, wo man sagt, okay, jetzt, ich glaube das aber jetzt einfach mal und ich tue das. Ja, ich weiß nicht, ob ihr da mitgehen könnt, weil unsere ganze Gesellschaft, unser Ausbildungssystem, alles ist so geprägt, du musst immer noch mal hin und her fragen und ist es wirklich so und haben wir auch 3000 Quellen, ich übertreibe jetzt gerade, die das auch bestätigen, das ist in bestimmten Zusammenhängen genau richtig. Es gibt aber in unserem Leben mit Gott immer wieder mal entscheidende Punkte, wo wir einfach mal sagen müssen, ich lasse es jetzt mal so geschehen, ich mache das jetzt so. Ich habe einige Fragen gestellt, ich habe es bewegt in meinem Herzen hin und her, jetzt mache ich das mal so, weil ich irgendwie doch das so spüre vom Wort her, von dem, was Gott will. Warum sage ich das gerade heute? Nun, weil gerade die Taufe so ein Punkt ist, wo in unserem Land, nicht nur in unserem Land, aber wo viele irgendwie festhängen, wo es so viele Argumente und Gründe gibt, sich nicht taufen zu lassen. Und manchmal ist es vielleicht einfach der Punkt, dass wir dann doch unser Denken und unsere Überzeugung, das, was wir für richtig halten, doch noch mal ein Stückchen höher setzen als das schlichte Wort Gottes, was schon längst zu unseren Herzen gesprochen hat. Ich muss auch sagen, ich habe selber da auch manche Fehler gemacht. Ich habe das früher auch immer sehr stark so betont. Ja, und wenn du das jetzt auch spürst und wenn du das jetzt auch gut findest und bete noch mal drüber und so, das ist ja oft richtig. Ja, für einen bestimmten Dienst oder so, für Dinge, ja. Aber ich komme mittlerweile an den Punkt, vielleicht habe ich Menschen auch überfordert mit diesem. Ja. Weil du brauchst eigentlich nicht ein Spüren. Du musst einfach mal sagen, das ist das Wort Gottes. Jesus Christus hat sich taufen lassen. Er hat sich taufen lassen. Johannes hat so große Probleme damit. Das ist doch der Sohn Gottes. Warum hat er denn dieses Problem? Naja, die Taufe ist doch für die, die Sünder sind. Für Menschen, die Sünder sind, ist die Taufe. Und für die, die das erkannt haben und die sagen, es tut mir leid. Und die umgekehrt sind und dieses bereuen, dass sie Sünder sind. Und das ist ja die Voraussetzung für die Taufe. Diese Erkenntnis zu haben. Und diese Erkenntnis konnte Jesus nicht haben, weil er gar keine Sünde hatte. So, Jesus hätte nun wirklich sagen können, stimmt eigentlich, Johannes, warte mal, das habe ich jetzt irgendwie falsch gemacht. Nee, ich brauche keine Taufe, das stimmt schon. Johannes, du hast recht, lass mal sein. Das wäre von daher total richtig gewesen. Und ich behaupte mal, das war der einzige Mensch auf diesem Planeten, der sich nicht taufen lassen musste. Also sagen wir mal, seit der Einsetzung des neuen Bundes. Was ja hier gerade stattfand vor 2000 Jahren. Aber es gab dann doch einen Grund, warum Jesus sich taufen ließ. Und das war, weil es ja die Abmachung gab mit dem himmlischen Vater. Das war ja dann doch der Grund, dass Jesus sagte, du, ich bin hier gehorsam, ich bin jetzt ein Mensch geworden und ich bin gehorsam. Ich lebe das mal vor, wie es eigentlich sein soll, nämlich, dass man gehorsam ist gegenüber Gott, dem Vater. Ja, gehorsam ist ja auch so ein Wort, so wo uns gleich was Inneres aufstellt, so, ja, oh, gehorsam sein, ja, boah, das ist so militärisch vielleicht, oder ich hatte so einen strengen Vater, da musste ich immer gehorsam sein. Vielleicht ist es möglich, dass das Wort Gehorsam auch mal ein bisschen wieder aufbereitet wird in unseren Herzen, was Gehorsam ist. Gehorsam ist etwas Gutes, ist etwas Gutes. Ich weiß, es gibt viel Missbrauch und da ist es nicht gut, aber können wir das mal so für einen Moment bezüglich Gott ändern und sagen, Gehorsam gegenüber Gott ist gut. Und es ist notwendig. Ja, es ist notwendig. Das ist halt wieder diese grundsätzliche Einstellung. Wer bin ich? Ich bin ein Mensch mit Fehlern, mit Sünden. Und Gott hat einen wunderbaren Plan. Und da muss ich mich mal einordnen. Da muss ich mich unterordnen. Da muss ich sagen, so ist es richtig. Danke für diesen Weg, den du bereitet hast, Jesus. Ja, also manchmal ist unser Denken dann doch der Gott in unserem Leben. Ja, darf ich das mal so sagen? Und eigentlich sollte Gott der Gott in unserem Leben sein. Dieser wunderbare Gott, der Jesus geschickt hat. Und der Zusammenhang hier, Johannes der Täufer, der hat also gerade vorher, könnt ihr zu Hause nachlesen, der hat vorher eben als so ein richtiger Prophet so richtig geschimpft. Er hat richtig die Wahrheit auf den Tisch gebracht. Ja, damals zu seinem Volk. Weil damals sein Volk, die Juden, die hatten ja diese erste Auswahl von Gott und die haben, sind immer noch erwählt, übrigens ganz, ganz wichtig, sind immer noch erwählt. Ja. Und die waren von Gott berufen und die haben auch einen Bund mit Gott gehabt schon. Dieser Bund beinhaltete, dass die Jungs am achten Tag beschnitten wurden. Ja, und das war Zeichen des Bundes mit Gott. Und so waren also die Zeitgenossen von Johannes so unterwegs. Ja. Die lebten so in dem Bewusstsein, wir haben einen Bund mit Gott. Wir sind auserwählt, ja, wir sind beschnitten, ganz klare Sache. Wir gehören zu Gott. Ja, so, coole Sache. Ja. Gott ist mit uns. Das war auch eigentlich alles so ganz richtig. Nur Gottes Plan war nie zu sagen, ich bin euer Gott, lasst die Jungs beschneiden am achten Tag und dann macht, was ihr wollt. Das war nie der Plan von Gott. Also in gewissem Sinne haben sich eine ganze Reihe der Zeitgenossen von Johannes darauf einfach locker niedergelassen und ganz entspannt, ja, ich meine, vielleicht haben manche sogar gedacht, in gewissem Sinne braucht Gott uns. Also damit der seinen Plan erfüllen kann, ja, also die kannten das alles aus dem Alten Testament, was ihre Bibel war, ihr Wort Gottes. Eigentlich braucht er uns sogar. Ja, was soll Gott denn machen? Wenn Gott kein Volk hat, was ist denn das für ein Gott? Und wie soll denn der Plan Gottes sich erfüllen, wenn nicht mit uns? Er hat uns ja erwählt, er hat sich ja mal festgelegt auf uns. Und so war bei manchen so das Denken. Und das war noch ein Hintergrund, warum Johannes so scharf war in der Predigt vor diesem Text. Da hat er richtig geschimpft mit den Leuten. Also aber richtig. So, das würden wir heute kaum wagen, das war nicht political correct. Ja. Und er hat ihnen gesagt, ihr sagt, Abraham ist euer Vater, was ja stimmte, ethnische Abstammung so. Ihr seid beschnitten, okay. Aber wisst ihr was? Gott will euch zwar, aber Gott braucht euch nicht. Der will euch, aber der braucht euch nicht. Wenn eure Herzen nicht mit Gott sind, wenn ihr nicht mit Gott lebt, wenn ihr da nicht euren Teil beitragt zu diesem Bund, den Gott euch geschenkt hat, dann kann Gott, der ist nämlich so allmächtig, auch sagen, ich erwecke mir aus Steinen einfach Nachkommen Abrahams. Das klingt auch nach einem großen Wunder, wenn das so passieren würde. Aber Johannes macht es mal ganz deutlich. Also Gott braucht euch nicht. Wer kann aus Steinen sich Nachkommen von Abraham erwecken? Der kann sich ein Volk erwecken. Der kann das. Ihr dürft euch nicht ausruhen darauf, dass ihr erwählt seid. Ihr könnt nicht da rumlaufen und denken, ja, wir sind ja beschnitten, alles klar. Und ihr lebt ein Leben, was überhaupt nicht mit dem zusammenpasst, wie Gott ist. Und so hat er richtig geschimpft. Johannes der Täufer. Wort Gottes. Wie ist es bei uns? Wie ist es bei uns? Es muss immer beides zusammenkommen. Wir sind alle geliebt von Gott. Ich kann das hier reinrufen. Das gilt für jeden in diesem Raum, egal wie deine Beziehung zu Gott ist. Du bist wichtig für Gott. Ich kann das hier reinrufen. Das gilt jeden von dir. Du bist wichtig für Gott. Aber du musst deinen Teil tun, damit du hineinkommst und lebst in diesem Bund mit Gott. Und dieser Bund mit Gott, den nimmt Gott ernst. Er hat alles getan, was seine Seite des Bundes war. Und er möchte, dass wir lernen und dass wir tun, was unsere Seite ist. Ja, ist das denn jetzt irgendwie Werkgerechtigkeit? Nein, das ist nicht Werkgerechtigkeit, sondern es ist ein Zeichen dessen, dass es bei uns wirklich angekommen ist und dass wir es ernst nehmen. Gott ist und bleibt gnädig. Er vergibt uns unsere Schuld. Er gibt uns immer eine neue Chance. Aber er möchte auch von unserem Herzen sehen, dass wir es wollen und dass wir es tun. Und Johannes der Täufer hat übrigens dann auch in dieser Rede vorher nicht gesagt, ja, und ich habe auch eure Worte gehört, eure tollen Versprechungen Gott gegenüber immer, es reicht schon, das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, bringt endlich mal Frucht von dem, was ihr sagt. Ja. wenn ihr da rumlauft, dass ihr so tolle Beter seid und so viel Almosen bringt. Ja. Also das muss Frucht bringen. Ja, und das hat nichts damit zu tun, dass man sich sein Heil erarbeitet. Es hat damit zu tun, dass da etwas sichtbar wird von dem, was innen ist. Und wisst ihr was, ich kenne das auch manchmal. Und ich meine, Eltern kennen das bei ihren Kindern. Diese ganzen Versprechungen, ja, mein Zimmer räume ich auf. So irgendwann merkt man so, okay, ich glaube dir ja und ich wünsche dir auch, dass du das schaffst. Ne? Aber so am Ende des Tages sagen wir mal, wenn es aufgeräumt ist, dann ist okay, okay? Ja. Also ich brauche nicht so sehr deine Beteuerungen und deine guten Aussagen. Also die sind auch gut, ja, das ist schon gut, hilft. Aber am Ende des Tages möchte ich einfach, dass das Zimmer aufgeräumt ist, okay? Ja. Das ist die Sprüche, das reicht nicht. Und das ist auch im christlichen Glauben so. Sprüche kann man viele machen, sagen kann man vieles. Am Ende des Tages kommt es darauf an, dass man es tut. Und wenn man es nicht gut tun kann, ist nicht so schlimm, aber man lernt es, man entwickelt sich und das sind, wie die Bibel sagt, der Buße würdige Früchte. Ja, also das ist ein Zeichen so. Und sagen wir mal, ich kenne das ja auch und ich habe das auch versucht zu lernen, nicht irgendwie Leuten zu sagen, ja, ich bin um 19 Uhr da, wir haben einen Termin und dann habe ich das nicht geschafft und dann sage ich, tut mir leid, habe ich nicht geschafft und wenn ich das 10-mal mache, weiß ich auch, dass es unglaubwürdig wird. Das kann es nicht sein. Da sind wir als Menschen verletzt und darf ich mal so sagen, dass wir Gott auch verletzen, in Anführungszeichen, wenn wir das nicht tun, was wir sagen? Das ist Johannes der Täufer. Er erinnert daran. Er sagt, ey, ihr lieben Leute, ihr seid erwählt von Gott, ihr habt einen Bund. Tut es. Lebt das auch, füllt das mit dem. Und Gott hat euch die ganze Zeit alle Angebote gegeben von seinem Wort, von Propheten, die immer wieder gesprochen haben. Ja, und hier haben wir also nun Jesus. Und was Jesus hier macht, er geht an unseren Platz, er lässt sich taufen, um alle Gerechtigkeit zu erfüllen, den kompletten Deal, das komplette Paket für die Erlösung, ja. Und was Jesus hier auch macht, ist, das ist ein gewaltiger, radikaler Umbruch, ein neuer Bund, weil dieser neue Bund wird dargestellt und entscheidend dokumentiert durch die Taufe. Die Beschneidung wird abgelöst gerade hier. Die Beschneidung ist over. Das war für eine Zeit das Zeichen des Bundes, jetzt ist es vorbei. Und dieser Wechsel ist viel mehr, als wir oft denken. Denn die Taufe findet nicht statt am 8. Tag nach der Geburt. Das ist nicht so. Die Taufe findet statt, nachdem ein Mensch begriffen hat, verstehen kann und sich freiwillig selbst dazu entscheidet, zu sagen, in diesen Bund gehe ich. Nicht 8 Tage nach der Geburt. Nicht in einem Zustand, wo der Mensch überhaupt noch gar nicht weiß, was das ist. Und da sind wir natürlich aktuell auch in unserem Land. Ich will da gar nicht so viel drüber sagen, aber hier ist ein radikaler Wechsel und das hat auch damals vielleicht alle ein bisschen irritiert, so wie, warte mal, der Jesus, der lässt sich jetzt taufen in einem Alter, wo er genau weiß, was er tut und er ist unser Vorbild, er hat den Weg beschritten und er sagt, das ist jetzt der richtige Weg. So wird die Gerechtigkeit Gottes erfüllt. So, das ist das komplette Paket. Also es ist auch der Wechsel hin, dass das Zeichen des Bundes nicht für Kinder ist, sondern dass das Zeichen des Bundes für mündige Menschen ist, für Menschen, die zumindest so reif sind, dass sie wissen, was sie tun und dass sie in diesen Bund eintreten und dass sie sagen, diesen Bund will ich leben, mein Leben lang. Das ist die Taufe. Das ist, was hier neu eingesetzt wird, was immer schon Gottes Plan war und was nun durch Jesus dokumentiert wird, gezeigt wird. Jesus lässt sich taufen. Die Beschneidung wurde missbraucht zum Teil, dass Leute sich darauf ausgeruht haben und gar nicht mit Gott gelebt haben. Darf ich mal sagen, die Taufe von Säuglingen in unserem Land ist auch ein Missbrauch dessen, was Gott eigentlich sich immer gedacht hat. Ich weiß nicht, auf wem ich jetzt gerade wehtue. Ich gehöre zu denen, die als Säugling getauft wurden. Ich mache meiner Mutter keinen Vorwurf, die als Katholikin da einfach das getan hat, was sie selbst gelernt hatte. Ich mache dem Priester keinen Vorwurf, der mich da getauft hat. Ich meine, den ich nie wahrgenommen habe. Ich weiß nicht, wer das war. Ich mache den allen keinen Vorwurf. Die haben das gemacht, was sie gelernt haben, wovon sie überzeugt waren, was sie richtig halten. Als ich allerdings Jesus Christus mit 18 Jahren kennengelernt habe, habe ich mir die Bibel angeschaut und habe Bibelstellen durchgelesen. Und ich habe erkannt, was mit mir passierte, als ich ein Säugling war, ist per Definition der Bibel keine Taufe. Und die Taufe ist auch nicht in dem Sinne die Ersetzung der Beschneidung. Es ist etwas radikal anderes. Der neue Bund ist etwas radikal anderes. Jesus hat es dokumentiert. Und immer wieder habe ich Gespräche mit Menschen und ich kann sie verstehen. Und ich habe gemerkt, aber nur die Wahrheit macht frei. Die Wahrheit macht frei. So viele erleben einen Durchbruch, wenn sie sich dann taufen lassen. Ja, und ist es eine Wiedertaufe? Nein, du musst natürlich selber sehen, wie du es siehst. Für mich war es keine Wiedertaufe. Für mich war es so, das haben die Menschen damals nett gemeint. Sagen wir doch einfach, es war eine Segnung. Und die haben halt auch noch Wasser benutzt, aber ein bisschen Wasser auf den Kopf. Ich weiß nicht mehr, wie das war. Ja, aber das ist, wenn man wirklich in die Schrift schaut, ist es keine Taufe. Und die richtige Taufe sollte man vollziehen, nachdem man Jesus Christus kennengelernt hat, seine Sünde erkannt hat, darüber Entschuldigung getan hat, Buße getan hat, umgekehrt ist mit dem festen Entschluss, ich will aber nun leben, wie es Gott gefällt, und sich dann taufen zu lassen. Ein neuer Bund und ein neuer Geist. Ein neuer Geist. Als Jesus aus dem Wasser stieg, öffnete sich der Himmel über ihm. Er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Jesus Christus hatte sicher alles, was göttlich war an ihm, das hatte er niedergelegt. Das hatte er abgelegt. Er kam in unseren Zustand außer Sünde, aber in diesen menschlichen Zustand. Und hier sehen wir, wie der Geist Gottes auf ihn kommt. Und das ist auch die Verheißung für alle Gläubigen. Der Geist Gottes kommt auf dich und der Geist Gottes wird in dir wohnen. Und der Geist Gottes macht alles neu. Das kann der. Dafür ist er da. Er wirkt. Er macht alles neu. Er ist Teil der Gottheit und er ist der, der so nah zu uns kommt, dass er in uns wohnt. Es wäre ein Tempel des Heiligen Geistes. Der Geist Gottes macht alles neu. Er macht das von innen nach außen. Er macht das von innen nach außen. Ja? So, das ist vielleicht der Grund, warum ich jetzt heute Morgen immer noch so aussah im Spiegel mit 56 Jahren und manchen Fältchen und so. Das wird als letztes neu gemacht, ja? Wenn ich im Himmel bin. Okay? Aber von innen heraus, ja, ein neuer Geist, ein neues Herz, eine neue Einstellung und das lernt man dann. Der neue Geist, Kontakt mit Gott ist da und jetzt wird die Seele erneuert. Mein Denken, meine Gewohnheiten, so. Und das Programm läuft. Dann kommt die Erneuerung, ein neues Herz. Ein Herz, was nicht immer nur an sich denkt, sondern was auch in der Lage ist, für andere zu denken, anderen helfen zu wollen. Ein neues Herz, das in der Lage ist, zu vergeben. Dinge, die mir angetan wurden, Dinge, die dir angetan wurden, die wirklich schmerzhaft sind, die wehgetan haben, das darfst du genau so sagen. Aber die Kraft zu vergeben, die Kraft zu sagen, ich vergebe, ich will nicht ein Opfer lebenlang sein, dass mir jemand etwas angetan hat. Ich will in die Freiheit kommen und die Wahrheit macht frei. Und die Kraft zur Vergebung, das kommt auch vom Heiligen Geist. So vieles kommt vom Heiligen Geist. Ich möchte euch ein kleines Video zeigen. Ich hoffe, dass das jetzt technisch klappt. Das ging diese Woche so rum. The Guardian ist die Zeitung, die das veröffentlicht hat. Und das ist eine wirklich sehr berührende Begebenheit. Kurz der Hintergrund. Es spielt sich ab in den USA, also es ist da wirklich passiert. Eine Polizistin ist abends zu ihrer Wohnung gekommen. Und sie geht in die Wohnung und sie sieht, dass in ihrer Wohnung jemand im Sessel sitzt mit einem Bier, Fernsehen guckt. Sie ist Polizistin Also, sie ist sehr geschockt. Sie hat Angst um ihr Leben. Sie weiß nicht, was passiert. Und dann die genauen Details, wie sich das abspielt, weiß ich nicht. Aber sie schießt, ja, wahrscheinlich aus Todesangst. Und sie schießt diesen Mann an. Und dieser Mann erliegt später seinen Verletzungen. Jetzt der harte Teil der Geschichte. Diese Frau, diese Polizistin hat sich vertan. Sie dachte nur, es ist ihre Wohnung. Es war nicht ihre Wohnung. Und deswegen wurde sie dann natürlich selbst verhaftet. Und sie wurde natürlich verhört, alles wurde geklärt und so weiter. Und auf so ein Vergehen kann man bis zu 99 Jahre Haft bekommen in den USA. Und jetzt dieses Video ist aus der Gerichtsverhandlung. Und in dieser Gerichtsverhandlung ist der Bruder von dem, der gestorben ist. Ja, und dieser Bruder reagiert so, wie wir das jetzt sehen können. Das Ganze ist in Englisch. Ich weiß nicht, soll ich es auf Englisch ganz durchlaufen lassen, soll ich zwischendurch ein paar Worte sagen? Vielleicht, also es geht schon ein bisschen auch um die Atmosphäre dessen, wie er das sagt. Also wir erleben hier ein Beispiel von der Kraft der Vergebung. Ja. Das ist die Kraft der Vergebung. Die Hand auszustrecken zu einem Menschen, der ja, einem etwas extrem Schlimmes angetan hat. Der Bruder ist tot. Und das ist ein wunderbares Beispiel für die Kraft des Evangeliums. Für die Liebe Gottes, die so tief in unsere Herzen fallen kann, dass wir Menschen Dinge vergeben können, wo man sich das vorher gar nicht vorstellen kann. Und das muss man sich auch nicht vorher vorstellen. Ja. Die Kraft Gottes, die kommt dann, wenn man dann in der Situation ist. Und diese Art von Liebe, das ist die Liebe Gottes. Ja. Die Befähigung, also dieser junge Mann hier, für die das Englisch nicht verstanden haben, er wünscht einfach der Polizistin, dass sie selbst die Liebe Gottes erlebt, dass sie selbst Vergebung erlebt, das ist sein großer Wunsch und er vergibt ihr. Er hat auch gesagt, ich kann das nicht im Namen aller meiner Familienmitglieder sagen, aber ich kann das hier sagen und ich möchte das einfach, dass sie das wissen, obwohl sie meinen Bruder getötet haben, dass ich ihnen vergebe und dass Gott auch Vergebung für sie bereithält, durch Jesus Christus. Also das ist mal so grob jetzt das, was er gesagt hat. Und es ist halt sehr bewegend, weil er dann noch einen Schritt weiter geht, was wahrscheinlich außerordentlich selten ist in solchen Gerichtssituationen, dass er diese Frau eben umarmen will, um das nochmal zu untermauern, was er gesagt hat. Das war einfach sicherlich auch nicht geplant von ihm. Das ist in dem Moment, hat ihn das alles so überwältigt. Und die Richterin hat das ja dann auch zugelassen, dass es zu dieser Umarmung kam. Ein neues Herz und einen neuen Geist. Das ist, was Gott tut. Das ist, was Gott tun kann. Das ist, wodurch Gott unser Leben neu macht. Ja, wir alle haben die eine oder andere Verletzung davongetragen, weil Menschen nicht gut mit uns umgegangen sind. Das ist leider so in dieser Welt. Das passiert. Aber wir können vergeben. In der Kraft Gottes. Wir können unsere Hand ausstrecken. Wir können versöhnlich unterwegs sein. So, das ist ein wunderbares Beispiel von dem neuen Herz und neuen Geist, was immer schon Gott verheißen hatte, durch die Propheten, durch Hesekiel, durch Jeremia. Er hat es immer schon gesagt. Er wollte und er will es für sein Volk, der Juden, für Israel. Er wollte und er will es. Und es gibt auch immer mehr Juden, die da hineinkommen, ja, die messianische Juden geworden sind, die Gemeinden bauen, wie wir. Wir sind das Volk Gottes zusammen, die Juden sind und der Rest der Welt, wo die allermeisten von uns sicherlich zugehören. Und das ist Gottes neues Volk in der Kraft der Liebe Gottes, der Vergebung, der Versöhnung, dieser Botschaft. Und ein letzter Gedanke noch, was hier Jesus auch einführt, ist ein neues Level der Gottesbeziehung. Aus dem Himmel sprach eine Stimme, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Und ich gehe mal davon aus, dass die allermeisten von uns davon ausgehen können, ja, das ist richtig und das ist okay. Also, dass Gott der Vater über Jesus sagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Freude habe, absolut. Also, das ist absolut richtig. Also, dieser Sohn, ja, der immer in der Liebe des Vaters war. Und die Liebe floss immer zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und er ist diesen Weg gegangen. Hier fängt er diesen Weg an. Aber es war klar, wie der Weg enden wird, nämlich am Kreuz. Und der Vater sagt, das ist mein geliebter Sohn. Wo wir, glaube ich, mehr Schwierigkeiten mit haben, ist das auf uns zu beziehen. Dass Gott zu uns sagt, du bist mein geliebtes Kind. Ich habe Freude an dir. Da haben wir dann oft mehr Mühe und Nöte und so. Und wenn wir dann schon länger Christen sind und merken, war das eine oder andere, ich muss das immer noch lernen, ich habe es nochmal falsch gemacht. Ja, und dann, wir brauchen das aber, wir brauchen diesen Zuspruch. Wir brauchen die Liebe und wir brauchen die Wahrheit. Wir brauchen eben beides. Wir brauchen die Liebe. Weil wenn wir denken, ja, ich habe es nicht so gut gemacht und jetzt ist die Geduld Gottes vorbei, jetzt ist einfach over, jetzt wird er mir nicht nochmal vergeben. Ja? Dann, und solche Gedankengänge gibt es. Ja, da muss man nur mal ein paar seelsorgerliche Gespräche führen. Dann brauchst du diesen Zuspruch. Gott liebt dich. Er freut sich über dich. Naja, nicht über alles, was du tust, aber über dich als Person. Er freut sich, er wollte dich, er liebt dich, er liebt dich immer noch. Und er will dich und deswegen steh auf und glaube es und sei in dieser Liebe, in dieser Atmosphäre der Wertschätzung von Gott und dann tu, was er sagt. Tu, was er sagt. Die Liebe und die Wahrheit. Amen. Ich möchte euch bitten aufzustehen, wir wollen ein Lied gemeinsam singen. Und bevor wir das Lied singen, möchte ich beten und vielleicht kann das auch ein Gebet für dich sein. Himmlischer Vater, was du tust, ist das Beste. Was du tust und deine Pläne sind so überwältigend gut. Du hast uns geschaffen mit einem freien Willen, Herr, und immer wieder kommt es vor, dass wir das dann auch missbrauchen, Herr. Aber wir wollen dir sagen, es tut uns leid, wir wollen deinen Willen tun, wir wollen gehorsam sein, weil wir doch erkannt haben, dass dir gehorsam zu sein einfach das beste Leben ist. Denn dein Herz ist weit und ist großartig und gibt uns Freiräume und du hast uns begabt und du hast uns Zeit geschenkt und du hast uns Freunde geschenkt und du hast uns so viel geschenkt und du hast uns Jesus geschenkt, deinen geliebten Sohn. Ja, Herr, wir wollen auch die Wahrheit hören. Weil du uns so liebst, wollen wir auch die Wahrheit hören. Weil deine Wahrheit macht uns frei, lässt uns leben in diesem wunderbaren Bereich, in deinem Königreich, in deinem Reich. Liebe, Freude, Gerechtigkeit, Frieden. Und ja, Herr, das wollen wir auch heute Morgen erneuern, nicht nur die Täuflinge, sondern wir wollen das erneuern, wollen sagen, danke, Vater. Bitte rede zu uns, auch die Dinge, wo wir uns ändern müssen. Bitte korrigiere uns, damit wir nicht falsche Wege gehen. Bitte erneuere uns, wo wir in alten Dingen unterwegs sind. Brich schlechte Gewohnheiten auf, Herr. Mach uns neu. Herr, wir wollen dich ehren, nicht nur mit dem Singen, mit unserem Leben, mit dem, was wir tun. Danke, dass das möglich ist durch deinen Geist. Danke, dass das möglich ist, Jesus, weil du den Weg gebahnt hast. Danke, dass wir geschützt sind in dir. Und danke, dass wir auch die Kraft haben, den Stimmen des Zweifels und der Härte zu widerstehen. Danke, dass du uns die Kraft gibst, auch Dinge zu ändern. Danke, dass du uns Demut schenkst. Danke für dieses wunderbare Leben in deiner Gegenwart. Danke, Herr. Hilf uns. Du tust es. Amen.